Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Keine halben Sachen mehr. Der Oerlikon-Konzern verkauft sein Geschäft mit Halbleitern und konzentriert sich aufs Kerngeschäft. Keine getrennten Geschäfte mehr. Die zwei Schweizer Geheimdienste rücken näher, eine Lehre aus früheren Pannen. Nicht alle Lehren gezogen hat man in Frankreich aus dem Sturm Lothar, was Orkan Klaus ans Tageslicht bringt. Boliviens Staatschef Evo Morales feiert seinen Abstimmungssieg.
Que viva Bolivia con autonomías.
Viva!
Que viva la nueva constitución política del Estado boliviano. Que viva la paz.
Die neue Verfassung bringt dem Land die Indio-Justiz zurück. Wie das Bolivien verändern und das Land spalten wird, fragen wir Renata Hoffmann vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk in La Paz im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit dem Nachrichtenüberblick Simon Loy.
Der Schweizer Industriekonzern OC Oerlikon reagiert auf die Krise. Er verkauft Teile des Unternehmens. So unter anderem den Chipmaschinenhersteller ESSEC. ESSEC wird an eine niederländische Firma veräußert. Am ESSEC-Standort Cham werden 70 der noch 280 Arbeitsplätze abgebaut. 70 Personen sollen weitere 3 Monate Kurzarbeit leisten. Der Schweizer ABB-Konzern erhält einen 95 Millionen Dollar Auftrag aus Saudi-Arabien. ABB liefert 5 schlüsselfertige Stationen zur Stromverteilung. Die Projekte sollen bis zum Jahr 2011 fertiggestellt sein. Im November 2001 ist in Bassersdorf eine Crossair-Maschine abgestürzt, 24 Menschen starben. Das hat für die Spitze der ehemaligen Regionalfluggesellschaft nun endgültig keine strafrechtlichen Folgen. Die Bundesanwaltschaft verzichtet darauf, gegen die Freisprüche des Bundesstrafgerichts eine Beschwerde einzureichen. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hatte die 6 Angeklagten, darunter Crossair-Gründer Moritz Suter sowie der frühere Crossair-Chef André Dose, im letzten Mai von Schuld und Strafe freigesprochen. Das Büro für Flugunfalluntersuchungen hatte in seinem Schlussbericht Fehler des übermüdeten Flugzeugkommandanten als Hauptursache für die Katastrophe ausgemacht. Kritisiert wurden zudem technische, betriebliche und organisatorische Fehler bei der Crossair. Die teilweise Zusammenlegung des Inland- und Auslandnachrichtendienstes im Verteidigungsdepartement verläuft nach Plan. Der Inlandgeheimdienst sei gut im VBS angekommen und der Nachrichtenverbund funktioniere, sagten die Verantwortlichen vor den Medien in Bern. Es sei klar, die aktuelle Bedrohungsanalyse könne mit den alten Strukturen nicht bewältigt werden. Die engere Zusammenarbeit von Ausland- und Inlandgeheimdienst hatten Bundesrat und Parlament beschlossen. 2 Tage nach dem Durchzug des Orkans durch Südwestfrankreich haben rund 700.000 Haushalte noch immer keinen Strom und rund 200.000 noch keine Festnetztelefonverbindung. Die Reparaturen könnten angesichts der Zerstörungen Wochen dauern, sagten die Strom- und die Telefongesellschaft. In mehreren Departementen bleiben die Schulen geschlossen, weil die elektrischen Heizungen nicht funktionieren. Noch immer sind viele Straßen wegen umgestürzter Bäume, Erdrutsche und Überschwemmungen unpassierbar. 60% der Wälder südlich von Bordeaux sind zerstört oder beschädigt. Der Bahnverkehr ist auf weiten Strecken Südfrankreichs immer noch unterbrochen. Für Spanien und die französische Mittelmeerküste haben die Behörden neue Sturmwarnungen gegeben. In Spanien kamen am Wochenende 12 Menschen im Orkan ums Leben, noch etwa 50.000 Haushalte haben keinen Strom. Die EU befürchtet offenbar, dass in vielen europäischen Ländern die Bankenrettungsprogramme scheitern könnten. Die Zeitung Financial Times Deutschland schreibt, trotz der staatlichen Milliardenhilfe für die Banken habe sich der Kreditengpass für Unternehmen seit Oktober verschärft. Geld sei für Firmen gar nicht oder nur zu überhöhten Preisen zu erhalten. Anderslautende Statistiken entsprechen nicht der Wirklichkeit. Das Finanzblatt beruft sich auf eine vertrauliche Analyse der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft. In Bolivien hat eine Mehrheit der Bevölkerung die neue Verfassung angenommen. Abgelehnt wurde sie aber von der nicht-indianischen Bevölkerung im Tiefland. Diese wirft Präsident Morales vor, eine rassistische Politik zu Ungunsten der Mischlinge und Weißen im reichen Landesteil zu betreiben. Die neue Verfassung soll die Rechte der indianischen Bevölkerungsmehrheit im ärmsten Land Südamerikas stärken. Im Oktober sind 11 Bronzeskulpturen aus dem Atelier des Berner Künstlers Bernard Luginbühl gestohlen worden. Nun ist der Diebstahl geklärt. Die Kantonspolizei Bern hat einen Mann angehalten, der die Tat gestanden hat. Von Luginbühls Skulpturen, die mehrere hunderttausend Franken wert sind, fehlt aber nach wie vor jede Spur. Der Mann hat außerdem zugegeben, im Mai letzten Jahres beim Künstler und Bildhauer Rolf Brehm im luzernischen Mecken eingebrochen zu sein. Auch dort waren mehrere Bronzeskulpturen gestohlen worden, die bis heute nicht wieder aufgetaucht sind. Die Schweizer Skifahrerin Andrea Dettling steht erstmals auf dem Weltcup-Podest. Sie belegt im Super-G im italienischen Cortina den 3. Platz. 4 weitere Schweizerinnen platzierten sich ebenfalls unter den ersten 10. Gewonnen hat das Rennen Jessica Lindell aus Schweden.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Einst war es eine Goldgrube, die Firma Essek in Cham. Aus der Goldgrube wurde eine Grube und in die ist der Oerlikon-Konzern hineingefallen. Der Ausweg heißt Essek verkaufen. Weniger Geheimniskrämerei, bitte. Die beiden Schweizer Geheimdienste wissen nun, was der jeweils andere macht. Dunkelheit im Land der AKWs. Nach dem Orkan harren in Frankreich Hunderttausende in kalten Wohnungen im Kerzenschein aus. Nach dem Krieg im Gazastreifen verlieren Hunderte ein weiteres Mal das Dach über dem Kopf. Mehr Rechte für die Indios oder Rückkehr ins Mittelalter? Ist die neue Verfassung Boliviens ein Schritt vorwärts oder ein Schritt zurück? Wir berichten aus dem Land und sprechen ausführlich im Tagesgespräch mit einer Schweizerin, die seit Jahrzehnten in La Paz fürs Schweizerische Arbeiterhilfswerk arbeitet, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Das und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.364 Punkten, plus 1,1%. Der Euro wird zu 1.50,40 Franken gehandelt und der Dollar zu 1.16,18 Franken. Zum Wetter. Auf der Alpen-Nordseite scheint heute zum Teil noch die Sonne, es ziehen aber dichte Wolkenfelder vorüber. Die Höchstwerte liegen bei rund 2 Grad. Im Wallis und im Süden sind die Wolken dichter und ab und zu fällt etwas Schnee. Im Südtessin auch Regen bei maximal 6 Grad. Morgen Dienstag geht es im Norden bewölkt weiter, in den Voralpen und im Osten schneit es ein wenig. Im Süden wird es mit Nordföhn immer sonniger. Am Mittwoch lockert sich die Bewölkung aus Westen etwas auf. Im Norden liegen die Höchstwerte bei 1, im Süden bei 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Sie galt noch Mitte der 90er Jahre als Hoffnungsträgerin für einen ganzen Industriezweig, die Firma Essek in Cham. Ihr Geld verdient sie mit Automaten für Mikrochips. In diesem sogenannten Halbleitergeschäft waren die Aussichten noch vor kurzem rosig. Davon war auch der Industriekonzern OC Oerlikon überzeugt, als er vor 8 Jahren die erfolgreiche Hightech-Firma übernahm. Aber der Wind hat gedreht. Oerlikon konzentriert sich jetzt in der Wirtschaftskrise auf das Kerngeschäft. Und da gehören Halbleiter nicht dazu. Essek wird verkauft an einen niederländischen Konkurrenten, Manuel Rentsch.
Die Hightech-Firma Essek wird also verkauft ins Ausland an die niederländische Firma BE Semiconductors. Damit geht ein Kapitel der jüngeren Schweizer Wirtschaftsgeschichte zu Ende. Essek galt einst als Vorzeigeunternehmen und war weltweit führend in der Herstellung von Maschinen für die Computerindustrie. Essek ist 1968 von Karl Niklaus gegründet worden. Der Firmenpionier leitete die Firma mehr als 30 Jahre und hat sie schließlich vor 8 Jahren an Unaxis, die heutige OC Oerlikon, verkauft. Nun wechselt Essek erneut die Hand und dass sie nun ins Ausland verkauft wird, stößt beim heute 71-jährigen Firmengründer auf gemischte Gefühle.
Dass es nicht mehr in Schweizer Händen ist, entspricht nicht meinem Wunsch, aber die Sorge um die Essek wird trotzdem massiv gemildert, nämlich dass sie jetzt in ein Unternehmen eingebettet ist, das seit Jahrzehnten dieses Geschäft verstanden und gelebt hat.
Die Sorge werde kleiner, denn bei OC Oerlikon sei die Zukunft von ESSEC unklar gewesen. Niklaus verkaufte seine Firma damals an OC Oerlikon, weil er die Nachfolge regeln wollte.
Ich war nicht unglücklich, dass ich die ESSEC verkaufen konnte damals, im guten Glauben, dass sie das gut weiterführen, und das hat man mir auch versprochen. Leider kam alles ein bisschen anders.
Zu den Spitzenzeiten 1997 beschäftigte ESSEC 1200 Leute. Heute ist die Firma nur noch halb so groß. Die Technologie des Unternehmens findet sich in zahlreichen Computern. Die Firma macht Maschinen, mit welchen Silikonchips fixiert werden und mit feinsten Drähten verbunden werden. Unter dem Dach von OC Oerlikon gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche Wechsel in der Chefetage. 5 Chefs hatten bei ESSEC das Sagen.
Das kann ja nicht gut kommen, wenn man innerhalb so kurzer Zeit die Geschäftsführung so oft ändert.
ESSEC hat nun also eine neue Eigentümerin gefunden. Der Wechsel ist aber mit einem schmerzhaften Abbau von 150 Arbeitsplätzen verbunden.
Manuel Rentsch. Die Firma ESSEC, sie hat sich also nicht wunschgemäß entwickelt als Teil des Industriekonzerns OC Oerlikon. Nun hat Oerlikon ESSEC verkauft. Die Frage an Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch, warum ausgerechnet jetzt?
Ja, ausschlaggebend ist sicher der enorme Druck auf OC Oerlikon. Es geht dem Konzern nicht gut, die Firma braucht Geld. Deshalb werden nun Firmenteile verkauft. Für ESSEC ist in der Vergangenheit schon wiederholt ein Käufer gesucht worden, doch bisher vergebens. Ich gehe davon aus, dass der Verkaufspreis sehr tief sein muss, so dass man nun eine Zusage erhalten hat. Ja, und dass OC Oerlikon dringend Geld braucht und sparen muss, zeigt sich auch bei der jüngsten Entwicklung. Zurzeit baut der Industriekonzern weltweit 2000 Stellen ab, zum Teil im Textilgeschäft, aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Automobilbereich.
Sie haben es angetönt, Oerlikon steckt selber in der Krise. Der Aktienkurs sank am Freitag auf einen neuen Tiefststand. Wie schlecht geht es denn dem Konzern?
Ja, wenn man den Aktienkurs als Messgröße nimmt, dann geht es OC Oerlikon außerordentlich schlecht. Vor 2 Jahren kostete die OC Oerlikon Aktie fast 800 Franken. Inzwischen ist der Kurs auf unter 40 Franken eingebrochen. Das heißt, die Aktionäre haben ein riesiges Vermögen verloren. Der Firmenwert ist um mehrere Milliarden Franken gefallen. Das hat vor allem auch mit den Schulden zu tun. Diese sind nach den diversen Firmenübernahmen der vergangenen Jahre auf mehr als 4 Milliarden Franken angewachsen. Das heißt, es fehlt ein finanzielles Polster, um die Finanzkrise durchzustehen. OC Oerlikon muss seine ausstehenden Kredite refinanzieren, und das ist angesichts der Krise alles andere als leicht. OC Oerlikon wird wohl als Firma überleben, sie wird aber massiv schrumpfen.
Das waren Informationen von Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Der Schweizer Auslandsgeheimdienst SND und der Inlandnachrichtendienst DAP machten in der Vergangenheit nicht immer eine gute Falle. Pleiten, Pech und Pannen kamen vor, nicht zuletzt, weil die beiden Dienste zu wenig gut zusammengearbeitet hatten. Um dies zu ändern, arbeiten Ausland- und Inlandgeheimdienst seit Anfang Jahr Hand in Hand. Und heute ist gar von einer Fusion die Rede. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Ein In- und ein Auslandgeheimdienst, von dem der eine nicht weiß, was der andere tut, solches gab es auch in der Schweiz. Der gegenwärtige Direktor des Inland-Nachrichtendienstes DAP, Jörg Bühler, gibt ein unrühmliches Beispiel, erzählt vom sogenannten Moscheespion Covassi.
Die unselige Geschichte mit dem Informanten Covassi in Genf, der eigentlich vom DAP als Informant eingesetzt war in islamistischen Kreisen und dann ohne Absprache vom SND übernommen wurde. Solche Vorfälle dürfen sich nicht wiederholen.
Damit sich solche folgenschwere Fehler nicht wiederholen, müssen der SND, der Auslandgeheimdienst und der Inlandnachrichtendienst DAP seit Anfang dieses Jahres eng zusammenarbeiten. Die größten Teile der Dienste wechselten unter die Fittiche des Verteidigungsministers Ueli Maurer. Früher gehörte der DAP noch zum Justizdepartement. Bundesrat Maurer fordere ein intensives Miteinander, erklärt VBS-Generalsekretär Markus Seiler. Die Nachrichtendienste sollen nicht mehr in ihren Silos arbeiten. Die Zeiten machten eine Kooperation des In- und Auslandgeheimdienstes unumgänglich.
Beispiel organisierte Kriminalität haben wir gesehen, dass das nicht an der Landesgrenze aufhört. Ein anderes Beispiel ist die Proliferation, also die Weitergabe von Atomtechnologie. Auch hier geht es darum, Dinge, die wir im Ausland beobachten, allenfalls zu verknüpfen mit Erkenntnissen im Inland.
Die beiden Geheimdienstchefs berichten von ersten positiven Ergebnissen des neuen Miteinanders. Dass es aber auch heute, trotz neuer, enger Zusammenarbeit, Grenzen in diesem geheimen Geschäft gibt, verheimlicht der Direktor des Auslandgeheimdienstes SND nicht. Paul Zinicker sagt:
Grenzen, die gibt es auch heute in den Diensten, also beispielsweise beim strategischen Nachrichtendienst, da kennen die Auswärter, also die Analysten, die kennen unsere Quellen im Ausland nicht. Also der Quellenschutz, der wird die Grenze sein.
Ansonsten aber könnte die Zusammenarbeit des In- und Auslandgeheimdienstes in Zukunft noch enger werden. VBS-Generalsekretär Markus Seiler macht keinen Hehl daraus, dass das Verteidigungsdepartement auch die Fusion der beiden Dienste nicht ausschließt.
Ich nehme an, dass die Hindernisse, vor allem was Datenschutz oder rechtliche Fragen betreffen, dass da gewisse Hindernisse sind. Aber auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass der politische Chef, also Bundesrat Maurer, aber auch die Aufsichtskommissionen der Auffassung sind, die zivilen Nachrichtendienste sollten gemeinsam oder aus einer Hand geführt werden, weil nur dann ein Gesamtbild entstehen kann.
Sagt Seiler und erwähnt das Problem einer möglichen Machtkonzentration.
Je mehr sie diese Dienste zusammenlegen würden und in eine Hand geben, desto wichtiger ist, dass auch aus der Sicht der Aufsicht, das heißt der parlamentarischen Aufsicht, eine Lösung gefunden wird, die hier eben auch stimmt.
Käme es am Schluss tatsächlich zu einer vollständigen Fusion von In- und Auslandgeheimdienst, müsste die Aufsicht über die verborgenen Tätigkeiten der Geheimdienstler auf jeden Fall nochmals verstärkt werden. Dem ist man sich im VBS bewusst.
Auch zwei Tage nach dem Orkan Klaus sind in Südwestfrankreich noch immer eine halbe Million Haushalte ohne Strom. In der betroffenen Region vergleicht man die jetzigen Schäden mit denjenigen, die der Orkan Lothar vor 9 Jahren angerichtet hat. Aber wurden auch die nötigen Lehren aus Lothar gezogen? Die Bilanz fällt gemischt aus. Philipp Scholkmann berichtet.
On a 14 depuis hier.
Dick eingepackt in Wollpullover, Anorak und Skihosen versuchen manche Familien im Krisengebiet die Kälte in ihren Wohnungen und Häusern zu überstehen. Das französische Fernsehen zeigt Bilder von Nachbarschaftshilfe, von Aufnahmestellen in Gemeindezentren, die mit Notstromaggregaten versorgt sind, von Altersheimen und Einfamilienhäusern, in denen nach 2 Nächten im Kerzenlicht erst der Strom endlich wieder zurückkehrt.
Super, genial.
Bravo.
Doch viele andere werden noch ausharren müssen. Die Lehren aus dem Dezemberorkan von 1999 wurden gezogen, sagte gleichwohl Nicolas Sarkozy, der Staatspräsident, der gestern einen Augenschein vor Ort nahm.
Ce qui me satisfait dans ce drame, c'est que les leçons de la crise de 1999 ont été tirées.
Und das trifft insofern zu, als diesmal die Bevölkerung und die Behörden präzise vorgewarnt waren. Als direkte Folge des Lothars hat der französische Wetterdienst Météo France um die Jahrtausendwende ein 3-stufiges Alarmsystem eingeführt, die inzwischen in ganz Frankreich allen vertrauten sogenannten Vigilance. Im Moment gilt noch eine Vigilance Orange für Überschwemmungen an den Unterläufen der Charente, der Garonne und der Dordogne. Am Samstag aber galt Vigilance Rouge, die rote, die höchste Alarmstufe vor dem Orkan in 9 Departements. Im Südwesten. Die Behörden gaben entsprechende Warnungen und Mahnungen heraus, sperrten vorsorglich Straßen für den Verkehr, positionierten die Rettungskräfte dezentral. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass das dazu beigetragen hat, die Zahl der Todesopfer und Verletzten diesmal vergleichsweise gering zu halten. Sehr viel schlechter aber sieht die Bilanz aus, was die Stromversorgung betrifft. Frankreich ist stolz auf seine Nukleartechnologie und baut bereits die dritte Generation Kernkraftwerke. Doch die Elektrizität wird noch immer zum größten Teil über weite und weit verzweigte Freileitungen zu den Verbrauchern geführt. Schon unmittelbar nach dem Lothar wurde der Rückstand kritisiert, den Frankreich bei der Vergrabung der Leitungen habe. In Deutschland verlaufe 80% der Stromversorgung unterirdisch, in Frankreich dagegen bis heute erst 30%. In besonders exponierten Gebieten, in Wäldern etwa, werden neue Leitungen nun zwar auch zumeist unter den Boden gelegt, sagt Bernard Lassus von der staatlichen Stromversorgung.
Par exemple, des zones boisées, et c'est là que nous choisissons notamment nos investissements. Et quand nous repérons des zones un petit peu plus accidentées que d'autres, eh bien là, on, disons qu'on fait un effort plus particulier.
Doch den gesamten Rückstand aufzuholen, würde 100 Milliarden Euro kosten, heißt es. Und das sei einfach zu teuer, sagen die Verantwortlichen schulterzuckend. Bis nun nach dem Orkan Klaus überall in den betroffenen Regionen Aquitaine und Midi-Pyrénées die Stromversorgung in den Haushalten wieder klappt, dürfte deshalb noch eine ganze Woche vergehen. Trotz der Unterstützung für die Reparaturequipen aus ganz Frankreich und selbst aus Spanien, die seit gestern am Fuß der Pyrenäen eintrifft.
Der Bericht von Philipp Scholkmann. Sie hören Rendezvous. Es ist 9:09. Der Krieg im Gazastreifen hat Zehntausende zu Obdachlosen gemacht. Viele sind bei Verwandten untergekommen, andere haben in Schulhäusern Zuflucht gesucht. Doch jetzt, wo der Schulbetrieb wieder angefangen hat, mussten sie ein weiteres Mal nach einer vorläufigen Bleibe suchen. Mehr als 100 Obdachlose sind jetzt in einem Jugendzentrum untergebracht, in Jebalaya, im Norden des Gazastreifens. Von dort berichtet unser Sonderkorrespondent Robert Stähli.
In einem in den hellblauen UNO-Farben gestrichenen Kursraum im Jebalia Youth Club kauen 14 Frauen mit einer großen Zahl von Kindern auf dünnen Schaumstoffmatratzen und schauen leer in den Tag hinein. Einzelne der Frauen greifen von Zeit zu Zeit in den Plastiksack mit Esswaren einer islamischen Hilfsorganisation aus Katar, greifen nach Biskuits und stecken diese Kindern zu, die sich an ihre Mütter schmiegen. Essen, dösen, schlafen und vor allem warten, warten, warten. Das ist der Tagesablauf dieser jungen Mütter, deren Häuser und Wohnungen im Krieg völlig zerstört worden sind. Als die ersten Bomben fielen, hatten sie Schutz in einer Schule der UNRWA, des Flüchtlingshilfswerks für Palästinenser, gesucht. Inzwischen hat man sie hierher gebracht, weil am Samstag der Schulbetrieb wieder aufgenommen wurde. Vor einem anderen Raum stehen die Männer. Einer der neuen Obdachlosen ist Abdallah. Wir wurden nur kurz gewarnt, rannten ins benachbarte Schulhaus und schon schlugen die Bomben in meinem Haus ein, sagt er. Und kann nicht begreifen, warum ausgerechnet sein Haus von israelischen F-16 Kampfflugzeugen völlig zerstört worden ist. Wir wohnen doch hier in Jebalia dicht aufeinander. Man hat von hier aus unmöglich Raketen nach Israel abschießen können, beteuert er. Was soll ich jetzt tun, nachdem ich alles verloren habe, fragt er, der früher auf israelischen Baustellen arbeitete und seit der Abriegelung des Gazastreifens arbeitslos und völlig von UNO-Hilfe abhängig ist. Ich weiß nicht, ob ich mein Haus je wieder aufbauen kann. Das weiß nur Gott, sagt Abdallah. 14% der Häuser im Gazastreifen sind im Krieg ganz zerstört. Weitere 20% unbewohnbar gemacht worden, sagen Hilfswerkvertreter. Doch auch wenn mehrere Wohnblöcke derzeit leer stünden, könne man Ausgebombte nicht einfach hierher bringen, meint Fawaz Abu Sitta von der Al-Ahram-Universität.
Weil die meisten Wohnungen in den Hochhäusern also unbewohnbar gemacht worden, ob es Fenster fehlen, ob es Türen fehlen.
Fawaz Abu Sitta, dessen eigene Wohnung nach einem Bombentreffer in der Nachbarschaft auch unbewohnbar geworden ist und die er seither bei seiner Schwester wohnt, meint, dass den vielen Obdachlosen nur dann wirklich geholfen werden könne, wenn Israel die Belagerung des Gazastreifens endlich aufhebe.
Die ganze Infrastruktur ist so dermaßen zerstört, dass es Jahre und großer Aufwand und Menge Investitionen und vor allem auch professionelle Kräfte braucht, um das wieder herzurichten.
Doch diese professionelle Hilfe lässt weiterhin auf sich warten. Israel hat die Grenzen zum Gazastreifen weiterhin primär für Nothilfe und kaum für Baumaterial und Maschinen geöffnet.
Boliviens linker Staatspräsident, der Indio Evo Morales, hat es also geschafft, wenn auch nur knapp. Seiner neuen Staatsverfassung haben laut Hochrechnungen 58-60% der Bolivianerinnen und Bolivianer in der gestrigen Volksabstimmung zugestimmt. Die Verfassung gilt damit als angenommen. Allerdings, das Land ist durch den Entscheid tief gespalten. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann berichtet.
Die neue Verfassung will die Rechte der Indios stärken. Ihre Dialekte werden zu Amtssprachen aufgewertet. Alle 36 Ethnien ziehen in den zu wählenden Kongress ein. Dazu bekommt die Stammesjustiz einen festen Platz im Rechtswesen. Es sei eine entscheidende Besserstellung, sie vergleiche sie mit der Abschaffung der Sklaverei, sagte eine feiernde Indiofrau. Über das Abstimmungsergebnis mag sich Evo Morales trotzdem nicht so recht freuen. Der Weg sei frei für die Neugründung Boliviens, für seine innere Entkolonialisierung, verkündete Morales. Gestern Nacht während der Siegesfeier in La Paz machte er aber einen überaus nachdenklichen Eindruck.
Se refunda una nueva Bolivia con igualdad de oportunidades para todos los bolivianos, para todas las bolivianas.
Trotz der Mehrheit ist die Verfassung auch so umstritten, dass sie lange nicht überall Gnade fand. Die vorwiegend von wohlhabenden Weißen bevölkerten Regionen lehnten sie deutlich ab. Ihre Gouverneure wollen nicht für die armen Hochlandprovinzen aufkommen und ihnen Einnahmen etwa aus der Erdgasförderung überlassen. Einige der oppositionellen Teilstaaten weigern sich, die neue Verfassung anzuerkennen. Besonders wenn sich zeigen sollte, dass mit 5 von insgesamt 9 sogar die Mehrheit der Teilstaaten die Verfassung ablehnten, käme Evo Morales trotz des Sieges unter Druck. Jedenfalls ist ein Konsens über die Verfassung in weiter Ferne. Der Politikwissenschaftler Eduardo Gamarra sagte im Fernsehen, er halte es für wahrscheinlich, dass Morales jetzt die Flucht nach vorne antreten und versuchen werde, bei vorgezogenen Neuwahlen eine wieder breitere Legitimierung zu erreichen.
Para el mes de julio, para evitar un desgaste mayor, para precisamente no solo prevenir el desgaste.
Unabhängige Beobachter weisen darauf hin, die Verfassung sei sehr einseitig auf die Urvölker ausgerichtet. Vor allem blende sie das urbane Bolivien aus, wo heute der größte Teil der Menschen lebe. In die Städte drängen vor allem Mestizen, die ihre indigenen Traditionen zugunsten von westlichen Lebensmustern aufgeben. Die Gegner von Evo Morales verkörpern die Minderheit der wohlhabenden Weißen sowie die sozialen Aufsteiger unter den Mestizen. Sie werfen dem Indio-Präsidenten vor, einen Rassismus zu schüren und ein Regime anzustreben, in dem es für Nicht-Indios keinen Platz und keinen Wohlstand mehr gebe.
Der Bericht von Ulrich Achermann.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.